Bevor ich beginne, auch nochmal uns dem Wort und seiner Gnade anbefehlen, weil ich weiß, ich habe letzten Sonntag war das sehr voll und schwer zum Teil nachzuvollziehen und mitzukommen. Das bin ich mir bewusst gemacht worden zum Teil. Ich habe jetzt gesagt, oh, jetzt am Donnerstag, da soll es leichter werden. Ja, da, aber jetzt bin ich wieder drauf gestoßen, was so voll ist und was so viel da drin, wo so viel drin steckt, wo ich einfach nur hoffe, dass ihr bereit seid, euch aufzumachen und statt einfach nur irgendwie berieseln zu lassen, wie man sich vor den Fernseher hinsetzt und dann ist egal, ob man einschläft oder nicht, dass ihr wirklich eure Gedankenkraft zusammennehmt, weil dann werdet ihr einen Gewinn daraus haben und ein Schatz für euch sein. Ja, das will ich euch einfach Mut machen und mich freuen, wenn ihr dazu die Bereitschaft habt. Ja, ich möchte, wie gesagt, anfangs noch beten kurz. Vater im Himmel, wir preisen dich dafür, dass du dein Wort uns in die Hände gegeben hast und du hast deinen Geist gesandt auf diese Erde an Pfingsten, das, was wir auch feiern wollen. Und du hast ihn uns gegeben, damit er das Herz erleuchtet und damit er deine Schrift uns klar macht, dass es uns offenlegt und dass es uns ganz klar vor Augen ist. Aber dass es nicht nur etwas ist, wo wir dann in einer Klassenarbeit alle Fragen richtig beantworten können, sondern wo es unser Leben durchdringt, wo eine gewisse Wahrheit, die einfach so ist, die wir nur nicht sehen können, manchmal von Natur aus nicht, dass das uns ergreift und dass das unser Leben prägt und unser Lebensschiff lenkt und führt, dahin, wo es wohlgefällig ist vor dir. Wir werden so oft gelenkt und geleitet von verschiedenen Dingen, nicht zuletzt von unserem Fleisch. Aber dein Wort soll es sein, dass das überwindet und dass das verdrängt, damit deine Herrlichkeit und deine Ehre zunehmen mögen, Herr. Lass das geschehen heute. Amen. Amen. Jesus hat einen Namen, wie wir wissen, Jesus halt. Ist selbsterklärend. Aber er hat auch sehr, sehr viele verschiedene Titel durch die ganze Bibel hindurch. Wisst ihr, was ein Titel für eine Funktion hat? Warum verleiht man einen Titel? Es soll ja irgendetwas transportieren, irgendetwas ausdrücken, oder? Wenn einer einen gewissen Titel hat, dass er ein Doktor ist, dann bedeutet das, dass er gelernt hat und dass er studiert hat. Ja, das kommt jetzt gleich. Und wie gesagt, die Titel Christi sollen auch etwas in mir ausdrücken. Es gibt sehr, sehr verschiedene davon. Und anfangs habe ich euch ein Rätsel mitgebracht, damit ihr auf Touren kommt. Mache ich ja nicht so oft, aber ich dachte, das kann einmal darf man es machen, gell? Heute ist schon Feiertag. Okay. Gibt es verschiedene Titel im Matthäus-Evangelium? Ich beschäftige mich ja mit Matthäus-Evangelium. Da gibt es mit Sicherheit noch einige Titel mehr, als die ich jetzt aufführe, aber ich habe so die hauptsächlichen habe ich mal zusammengesammelt und habe sie hier mal aufgeschrieben. Sohn Gottes, Sohn des Menschen, Christus, Sohn Davids. So, jetzt habe ich auch als zweites euch vier verschiedene Zahlen mitgebracht und das sind die Vorkommen, wie oft diese Titel vorkommen in dem Matthäus-Evangelium. Jetzt dürft ihr ja einfach mal persönliche Schätzungen abgeben. Was denkt ihr, sind die Neuner Vorkommen? Was ist 14? Was ist 31? Was würdet ihr? Gibt es Vorschläge? Gibt nichts zu gewinnen, es gibt auch nichts zu verlieren. Außer die eigene Ehre vielleicht. Vorschläge? Was denkt ihr, was ist mit 31? Was denkt ihr? Christus. Sohn David, sagst du? Du sagst was? Sohn des Menschen. Sohn des Menschen, was sagst du? Ich sag Christus. Christus, also wir haben zwei Christus. Wer ist noch für Christus? Okay. Ja, alle sind für Christus, gell? Wer denkt vielleicht Sohn Davids? Friedrich hat sich geäußert. Aha. Ja, gute Beobachtung. Wer denkt, es ist vielleicht Sohn Gottes? Keiner? Gut. Wer denkt, Sohn des Menschen vielleicht? Okay. Ich löse einfach auf, okay? haben wir keine Ratestunde? Genau. So, Sohn Gottes, 9-mal kommt es vor, damit seid ihr gar nicht schlecht gelegen, ja? Keiner hat es dafür geschätzt. Sohn Davids, auch 9-mal. Ja, spiel kein Lotto, ist nicht gut. ja, dann, was ist das nächste? Christus 14-mal und Sohn des Menschen 31-mal. Ja? Also es ist schon vielleicht für den einen oder anderen eine Überraschung. Das ist der häufigste Titel Jesu Christi im Matthäus-Evangelium. Also mehr als doppelt so viel wie Christus. Und die anderen können es fast zusammennehmen, dass wir auf das kommen. Gell? Also es ist interessant. Liegt da ein ganz klarer Schwerpunkt da drauf. Okay, das ist jetzt erstmal dann gestellt. So, aus. Was interessant ist, dass Sohn Gottes die Anrede ist, wenn andere Leute über ihn sprechen. Jesus sagt über sich selber nie, er bestätigt es einmal, der Hohepriester fragt ihn, bist du der Sohn Gottes? Jesus sagt, du sagst es. Also er bestätigt es, dass er der Sohn Gottes ist, aber er redet von sich selber nie als der Sohn Gottes. Okay? Gar keine Frage, dass er denkt, dass er das ist, er bestätigt das, aber wenn er über sich selbst redet, redet er immer über den Sohn des Menschen. Und interessanterweise, aber so redet ihn niemand anders an. Das ist seine eigene, die Selbstbezeichnung, die Jesus für sich ausgewählt hat. Sein eigener Titel. Das ist interessant, oder? Das klingt dann manchmal aber auch ganz komisch. Wir würden heute so wahrscheinlich nicht reden, oder? Schaut mal, Matthäus 8 zum Beispiel. Auf nur ein Beispiel. Und mein Ziel jetzt mit euch ist, zu entdecken, was heißt denn das, der Sohn des Menschen? Warum? Das ist ein wichtiger Titel, ein bisschen Vorarbeit leisten, ja, für das Matthäus-Evangelium, damit ich später nicht so viel an den einzelnen Stellen dann erklären muss. Dann sage ich, ihr wisst ja schon, wie damals an Himmelfahrt, ist alles klar. Ich schaue mal, Matthäus 8, Vers 20. Da heißt, sagt Jesus zu diesem, der ihm nachfolgen will, wo auch immer du hingehst. Dieser Schriftgelehrte. Und da sagt er dann, die Füchse haben Höhlen und die Vögel des Himmels haben Nester, aber der Sohn des Menschen hat nicht, wo er das Haupt hinlege. Ich weiß nicht, habt ihr so eine Angewohnheit, so über euch selbst zu reden, weil er redet hier für sich selber. Warum sagt er nicht ganz einfach, aber ich habe nicht, wo ich das Haupt hinlege? Das ist interessant, oder? Wahrscheinlich hat er sich bewusst ausgesucht, weil manchmal redet er über sich auch in der Ich-Form. Das kommt schon auch vor. Aber scheinbar hat das eine Bedeutung. Und wie ich vorher sagte, ein Titel will eine Message transportieren. Er will eine Botschaft überbringen. Er trägt etwas mit sich. Wenn jemand sich als Majestät anreden lässt, dann macht er das nicht, weil ihm kein besserer Titel eingefallen ist. Den hat er sich bewusst so zugelegt oder will damit etwas ausdrücken. Okay? Was soll eben durch diese Wendung ausgedrückt werden? Sohn des Menschen. Ich bin auch Sohn eines Menschen, oder? Jeder, der sich männlich nennen kann, der ist Sohn eines Menschen. Jeder, der weiblich ist, ist Tochter eines Menschen. Okay? Was ist daran Besonderes? Oft wird es so erklärt, das ist der Gegenpol zu Sohn Gottes. So oft gesagt. Ja? Also Sohn Gottes betont die Göttlichkeit Jesu und seine göttliche Abstammung, dass er Gott ist. Das wird herausgestellt durch Sohn Gottes. Das ist klar, oder? Wenn er Sohn Gottes ist, ist es keiner von euch, oder? Also, wenn hier Sohn des Menschen verwendet wird, dann wird gesagt, dann soll seine Menschlichkeit betont werden, weil er nicht nur Sohn Gottes war, sondern gleichzeitig auch Sohn eines Menschen. Versteht ihr? Wir sagen, gut gedacht, hört sich gut an, ist aber nicht so. Wenn wir einfach nur in den Text immer wieder hineingucken, macht es nicht so arg viel Sinn, wenn wir beobachten, an welcher Stelle er das verwendet. Schaut mal, ein Kapitel weiter zum Beispiel, Kapitel 9, Vers 6. Und das ganze Thema ist, da kommt ein Gelähmter zu Jesus Christus. Ihr kennt das mit dem Dachabdecken und so weiter, ja. Und dann
Das wird dann im anderen Evangelium ein bisschen näher beschrieben mit den Freunden und so weiter. Ja. Und dann lassen sie ihn zu Füßen und Jesus macht etwas ganz Erstaunliches. Was sagt er? Du bist geheilt? Nein, er sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Also es ist wieder mal, Jesus, was machst du? Das passt überhaupt gar nicht in die Situation. Das könnt ihr mal zu zweit im Seelsorgegespräch durchkauen, aber das ist doch jetzt nicht das Thema. Doch, jetzt ist es das Thema. Warum? Weil Jesus jetzt beweisen will, dass er die Autorität hat, Sünden zu vergeben. Versteht ihr das? Durch das Wunder, was folgen wird. Schaut mal, was er jetzt sagt. Also was will er beweisen? Seine Göttlichkeit oder seine Menschlichkeit? Seine Göttlichkeit, oder? Schaut mal hier. Vers 6 sagt er, damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf der Erde Sünden zu vergeben. Dann sagt er zu dem Gelähmten, steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. Also, rein vom Kontext, wenn wir andere Stellen angucken, scheint es auch mehr was anderes transportieren zu wollen, als allein seine Menschlichkeit. Das ist ein Teil, ein kleiner Teil ist es schon davon, aber es geht viel weiter darüber hinaus. Das möchte ich gerne mit euch heute entdecken. Und was müssen wir machen? Zurück ins Alte Testament. Ich will euch trösten, heute nicht nach Genesis. Weil ich kenne das schon auswendig. Ja? Das habe ich gedacht, jetzt gehe ich woanders hin. Wir schlagen auf, und zwar Daniel. Muss mal aufschlagen. Das Buch Daniel. Der Hintergrund zu dem Buch Daniel ist kein sehr erbaulicher. Wir kennen das, gell? Das Volk Israel hat Jahrhundert um Jahrhundert um Jahrhundert das Reden Gottes abgelehnt, haben sich gegen Gott verhärtet, haben das alles an sich abperlen lassen, sind stur ihre eigenen Wege gegangen, haben sich nicht zur Buße rufen lassen und Gott hat sein Volk in die Gefangenschaft weggeschickt. Ich erinnere nur daran, das war für das Volk nicht kein Umzug, das war äußerstes Gericht. Denn hat Gott ihnen das Land nicht auf ewig zugesagt? Abraham, Isaak, für immer sollt ihr das Land besitzen. Jetzt sind sie rausgeworfen. Das ist so ähnlich wie wenn du von deinem Arbeitgeber rausgeworfen wirst aus deiner Arbeit. Okay, also ich meine, nee, es ist noch viel mehr. Okay, aber es ist ein Rauswurf. Das bedeutet, da ist ein Beziehungsbruch da. Da ist etwas zerstört worden. Und für das Volk Israel steht tatsächlich diese Frage im Raum, ist Gott eigentlich über uns überhaupt noch unser Gott? Ist er, aber für auch damals war die Vorstellung, ja, da gibt es einen Gott und der ist zuständig dafür. Da gibt es einen Gott, der ist zuständig für dieses Land und für dieses Reich. So hat jeder seinen Gott, ja. Und dann müssen wir gucken, welcher Gott ist stärker. Ja, aber das ist natürlich nicht das, was die Bibel lehrt. Aber der Punkt ist schon, dass sie sich gefragt haben, hat Gott uns wirklich jetzt völlig rausgeschmissen und für immer verworfen? Was ist die Botschaft vom Buch Daniel? Ganz viele verschiedene Dinge passieren, Geschichten mit Königen. Es dreht sich meistens um Könige. Ein König nach dem anderen tritt auf und Daniel und seine Freunde sind immer so dazwischen und haben damit auch was zu tun, natürlich erheblich. Die Botschaft, würde ich sagen, wie sie zusammengefasst ist, vielleicht gibt es noch eine bessere Zusammenfassung, aber ich habe mich jetzt nicht, ich will jetzt nicht Daniel machen, deswegen habe ich gedacht, beim so überfliegen, dachte ich, das ist eine gute Zusammenfassung. In Daniel Kapitel 4, Vers 31, könnt ihr das mal gerne aufschlagen, als so Fazit oder als Schlüssel über das ganze Buch Daniel, finde ich, passt. Gibt es wahrscheinlich andere, die noch auch sehr gut passen. Hier Vers 31 heißt es, und am Ende der Tage erhob ich, Nebukadnezar, meine Augen zum Himmel und mein Verstand kehrte zu mir zurück. Ihr kennt das, gell? Dass er seinen Verstand verliert, grasen geht mit den Kühen. Und dann bekommt er seinen Verstand zurück. Und ich pries den Höchsten und ich rühmte und verherrlichte den ewig Lebenden, dessen Herrschaft eine ewige Herrschaft ist und dessen Reich von Geschlecht zu Geschlecht währt und alle Bewohner der Erde sind wie nichts gerechnet. Und nach seinem Willen verfährt er mit dem Heer des Himmels und den Bewohnern der Erde und dass niemand, der seiner Hand wären und zu ihm sagen könnte, was tust du? Und Vers 34, nun rühme ich Nebukadnezar und erhebe und verherrliche den König des Himmels, dessen Werke allesamt Wahrheit und dessen Wege recht sind. Und der, die erniedrigen kann, die in Stolz einhergehen. Seht ihr, was die Botschaft ist? Gott ist König, selbst über den mächtigsten Mann der Welt. Nebukadnezar herrscht Gott. Er regiert über ihn. Und es ist keineswegs so, dass Gott jetzt sein Volk hingeschmissen hat und jetzt damit passiert, was will. Gott ist souverän und Gott hat die Kontrolle. Was ihm gefällt, das tut er. Er setzt Könige ein, er setzt Könige ab. Und das zieht sich durch das ganze Buch Daniel. Und wenn wir dann weiter blättern bis Kapitel 6, ist ja dieser, wie soll man sagen, geschichtliche Teil. Und dann schauen wir nach vorne in die Zukunft. Ab Daniel Kapitel 7. Und ich würde es überschreiben, Gott herrscht nicht nur in der damaligen Zeit, sozusagen in der Gegenwart, über die Reiche und über alles, was kommt, sondern er herrscht auch in der Zukunft. Über die ganze Weltreiche und alles, was in der Zukunft kommen wird, herrscht Gott ganz genauso. Es passiert nichts, was außerhalb seines Plans ist. Und dann in Kapitel 7 gehen diese Visionen, diese Weissagungen, gehen sie los. Und Daniel berichtet in Vers 1 bis Vers 8 berichtet er über vier verschiedene Tiere, die aus dem Meer herauskommen. Und es ist ganz komisch, kann gar nichts damit anfangen. Müssen wir jetzt auch erstmal nicht. Das sind vier verschiedene Weltreiche, die er beschreibt. Okay? Das Meer ist als ein Bild für die Völkerschaften, für alle Menschen, die auf der Erde sind. Und aus denen heraus entstehen vier verschiedene Weltreiche. Und die haben verschiedene Eigenschaften, verschiedene Dinge passieren mit denen. Und dann lese ich jetzt ab Vers 9, was dort geschrieben steht. Das ist, wir kommen näher und näher an den Text, um den es eigentlich gehen soll heute. Hier heißt es Vers 9. Und ich schaute, bis Throne aufgestellt wurden und einer, der alt war, an Tagen sich setzte. Preisfrage, wer könnte das sein, wenn wir weiter gucken? Sein Gewand war weiß wie Schnee und das Haar seines Hauptes wie reine Wolle. Sein Thron Feuerflammen, dessen Räder ein loderndes Feuer. Ein Feuerstrom floss und ging von ihm aus. Tausendmal Tausende dienten ihm, zehntausendmal Zehntausende standen vor ihm. Das Gericht setzte sich und Bücher wurden geöffnet. Es gibt keine Frage, gell? Wer der sein kann, der alt ist an Tagen. Der Älteste an Tagen. Das ist eigentlich nur eine Beschreibung, weil Gott hat keine Tage, die er zählt. Er hat keinen Geburtstag. Deswegen, hier wird von Gott geschrieben, dass hier Throne aufgestellt wird, dass Gericht gehalten wird, oder? Worüber wird Gericht gehalten? Das wird uns als nächstes gezeigt, hier ab Vers 11. Dann schaute ich wegen der Stimme der großen Worte, die das Horn redete, das ist auch ein Teil aus diesen vier Tieren. Ich schaute, bis das Tier getötet und sein Leib zerstört und dem Brand des Feuers übergeben wurde. Und den übrigen Tieren, wie gesagt, das sind alles Weltreiche, wurde ihre Herrschaft weggenommen und ihre Lebensdauer wurde ihnen gegeben, bis auf Zeit und Stunde. Das ist alles festgelegt, okay? Welche Zeit jeder Einzelne hat. Und jetzt schaut mal, also wie wird das Gericht Gottes gelehrt, dass er alle Weltreiche, alle Königreiche, alle, die sich erheben, die sich groß machen, die stolz einhergehen, dass Gott sie richten und dass Gott sie demütigen wird. Und jetzt haben wir hier eine Tür, die uns aufgemacht wird, hier in Vers 13. Schaut mal das an. Bisher vieles, was uns nicht so klar ist, aber jetzt hier in Vers 13, sonnenklar würde ich sagen. Ich schaute in Visionen der Nacht, und so leitet er mir einen neuen Abschnitt ein, und siehe, mit den Wolken des Himmels kam einer wie der Sohn eines Menschen. Oh, das klingt schon ein bisschen. Okay. Mit den Wolken des Himmels kam einer wie der Sohn eines Menschen. Und er kam zu dem Alten an Tagen und man brachte ihn vor ihn. Und ihm wurde Herrschaft und Ehre und Königtum gegeben. Und alle Völker, Nationen, Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht, und sein Königtum so, dass es nicht zerstört wird. Ist viel, gell? Viel Gutes wollen wir jetzt entdecken gemeinsam. Reingehen und schauen, was bedeutet das, was hier geschrieben steht. Als Erste, was wir hier sehen, es wird von einem berichtet, und siehe, mit den Wolken des Himmels kam einer. Das ist interessant, weil vorher ist über Tiere die Rede und über große Volksmengen, über ein Horn und so weiter. Aber in Vers 9 wird schon einmal einer erwähnt. Seht ihr das? Ich schaute, bis Throne aufgestellt wurden und einer, der alt war an Tagen, das ist Gott, oder? Haben wir gerade gesehen. Da wird besonders so erwähnt. Einer, also er wird den Fokus auf ihn gerichtet. Also jetzt schauen wir auf diesen einen. Vers 13, dasselbe. Sie mit den Wolken des Himmels kam einer. Das müssen wir wahrnehmen, weil es vor allen Dingen in den Versen 15 und weiter geht es ganz oft um die Heiligen des Höchsten. Das sind auch wieder viele. Also es geht jetzt um eine spezielle Person. Was ist das für eine Person? Das Zweite, was hier auch oder was hier dann als nächstes über ihn geäußert wird, ist, dass es kam einer wie der Sohn eines Menschen. Das ist interessant. Es wird nicht gesagt, dass es ein Sohn des Menschen ist. Es wird gesagt, wie. Das heißt, was damit jetzt erstmal einfach nur ausgedrückt werden soll, er sah aus wie ein Mensch. Er sah nicht aus wie ein Engel. Er sah nicht aus wie sonst irgendein himmlisches Wesen, sondern er sah aus wie ein Mensch. Ich würde sagen, mit Philipper 2, der Gestalt nach wie ein Mensch befunden. Okay? Also, in diesem Sinne ist das natürlich richtig, wenn wir sagen, des Menschen Sohn drückt seine Menschlichkeit aus. Das ist ein Teil richtig. Aber schaut mal, wie viel mehr es ausdrückt. Denn, was wird denn über ihn behauptet? Schaut mal, das erste hier. Und siehe, mit den Wolken des Himmels kam einer. Das ist komisch. Wisst ihr von irgendeinem Menschen, der auf den Wolken des Himmels zu Gott kommt? Was sind Wolken in der Schrift? Ich weiß, Willi hat damals eine ausführliche Predigt hier gemacht und ich habe das in der Bibelstunde beleuchtet. Deswegen muss ich nicht in aller Ausführlichkeit darauf eingehen. Aber was bedeutet Wolke? Es bedeutet Herrlichkeit Gottes, Offenbarung der Herrlichkeit Gottes. Wenn die Wolke zwischen die Ägypter kommt und das Volk Israel, dann ist Feierabend. Dann geht nichts mehr. Das ist nicht einfach nur Nebel, wo man einfach halt durchfährt, Nebelscheinwerfer anmachen, dann geht's schon. Das ist Gottes Herrlichkeit, wird offenbart. Okay? Und das ist, die Priester können nicht hinzutreten zum Dienst, wenn die Wolke das Zelt erfüllt, den Tempel erfüllt. Also, das ist nicht einfach nur Wassertröpfchen. Das ist die Offenbarung der Herrlichkeit Gottes. Wer der Sohn eines Menschen ist, wer der ein Mensch ist, kommt in der Herrlichkeit Gottes daher. Seht ihr, was das schon für ein Konflikt eigentlich hier entsteht? Eigentlich ist es sehr unangemessen. Wie kommt ein Mensch von dieser Erde vor den Thron Gottes? Lesen wir das irgendwo? Und das ist das Nächste, was hier auch eben gesagt wird, gell? Und er kam zu dem Alten an Tagen und man brachte ihn vor ihn. Ein bisschen zurückblättern zu seinem Kollegen, Jesaja. Jesaja, was sagt Jesaja über seine Begegnung mit Gott? Könnt ihr euch erinnern? Er sieht all das, was da, weil Gott auf dem Thron sitzt, er sieht alles, was passiert. Seraphim, die da stehen und heilig, heilig, heilig. Und dann, wie reagiert er? Wir kennen das. Ich erinnere euch nur. Vers 5, da sprach ich, wehe mir, denn ich bin verloren. Ein Mann mit unreinen Lippen bin ich. Mitten in einem Volk von unreinen Lippen wohne ich. Denn meine Augen haben den König, den Herrn der Herrscher angesehen. Ich bin verurteilt. Mein Ende ist nahe. Seht ihr, wie anders der hier kommt, der Menschensohn? Der kommt mit der Herrlichkeit und der steht vor Gott. Und nicht nur das, er empfängt sogar. Schaut mal, was er empfängt. Das ist unfassbar. Vers 14. Und ihm wurde Herrschaft und Ehre und Königtum gegeben und alle Völker, Nationen und Sprachen dienten ihm. Über wen wird so geredet, ihr Lieben? Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht. Und sein Königtum so, dass es nicht zerstört wird. Das ist wirklich gewaltig. Das sind eigentlich Alleinstellungsmerkmale von Gott selbst, oder?
Wem dienen alle Völker? Zu wem kommen sie? Wer ist der König, der über alle Welt regiert und herrscht? Schlag die Psalmen auf. Ab so Psalm Richtung 93 oder so geht es los. Einer nach dem anderen bezeugt, dass Gott allein König über die ganze Welt ist. Also ganz offensichtlich ist der kommt, nicht irgendein Mensch, nicht irgendeiner der gefallenen Welt hier, oder? Das kann nicht sein. Wir haben gesehen, was mit Jesaja passiert, wenn er vor den Thron Gottes tritt. Das kann nicht sein, ihr Lieben, das geht nicht. Also um wen muss es sich handeln? Es muss sich um einen ewigen König von Gott handeln, der aber nicht von dieser Welt ist, weil er sündlos ist, weil er vor Gott stehen kann. Ihr kennt auch diese Stelle auch aus Psalm 24. Ich meine, letztes Jahr habe ich darüber gepredigt. Psalm 24, Vers 3. Wer darf hinaufsteigen auf den Berg des Herrn? Und wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? Also, was ist der Berg des Herrn? Das ist ein Tempel, Bild für den Tempel, aber nicht für den irdischen Tempel. Es ist ein Bild für den himmlischen Tempel. Wer darf in diesen Tempel hineinkommen? Wer darf in die Gegenwart Gottes kommen? Wer darf vor seinen Thron treten? Es gibt eine Antwort. Vers 4. Der unschuldige Hände und ein reines Herz hat, der seine Seele nicht auf Falsches richtet und nicht schwört zum Betrug. Ganz einfach. Der keine Sünde hat. Der Paulus aber sagt, sie haben alle die Herrlichkeit verfehlt, deswegen ist hier nicht die Rede von einem Mensch. Er kann nicht vor Gott stehen. Ausgeschlossen. Jetzt, es muss sich um einen König, um einen göttlichen König handeln, der von Gott selbst alle, der zwar eine menschliche Erscheinung hat, aber der von Gott alle Autorität, und der auch Mensch, wir wissen, Jesus war auch Mensch, ja, das ist gar keine Frage, aber der von Gott alle Autorität übertragen bekommen hat. Wenn jetzt Jesus auftritt und sagt, dass er der Sohn des Menschen ist, was denkt ihr, will er damit kommunizieren? Dass er dieser König von Gott ist. Dass er der König aus Daniel ist. Dass er derjenige ist, dem Gott alle Herrschaft und alles übertragen hat. Versteht ihr, was das für ein massiver Anspruch ist? Das ist der Königsanspruch Jesu. Das ist nicht sein Demutstitel in allererster Linie, das ist sein Königsanspruch. Dass er sagt, ich bin König, mir wird alles gehören. Und dann ist aber interessant zu sehen, wie er als demütiger König auf diese Erde kommt. Das ist unglaublich und auch abgelehnt wird. Und diese ganze Geschichte, das sehen wir dann. Aber das ist ein Anspruch. Wenn ihr so lest, der Sohn des Menschen, dann bedeutet das, Jesus beansprucht für sich, König zu sein. Nichts Geringeres. Und es ist auch so, das deckt sich mit diesem Titel Sohn Davids. Haben wir letztes Mal angeschaut. Was bedeutet es, wenn Jesus sagt über sich, er ist der Sohn Davids? Was wird von dem Sohn Davids gesagt in 1. Chronik 17? Über den Nachkommen. Dass sein Thron feststehen wird auf ewig. Also auch Sohn Davids bedeutet, dass er ein Herrscher ist, sein König ist. Beide diese Titel untermauern das. Und Sohn Davids ist das, was die anderen hauptsächlich auch wiederum über ihn sagen. Sohn des Menschen ist sein eigener Titel. Und je länger wir jetzt unterwegs sind im Matthäus-Evangelium, so mehr merken wir, dass dieser Titel mehr und mehr von Jesus gebraucht wird. Hier unten seht ihr so die Kapitelangaben. Es geht bei Kapitel 1 los und bis Kapitel 28. Ich habe die Vorkommen einfach mal so aufgeteilt und wir merken, das nimmt immer mehr zu, ja, bis zum Ende hin. Wo Jesus bis Kapitel 8 hatte sich noch so nicht bezeichnet, aber dann ab Kapitel 8 tritt Jesus mehr und mehr auf und dieser Anspruch wird geäußert und dann bis Kapitel 24, 25, 26, das ist direkt vor seiner Kreuzigung, wird das ganz massiv verwendet und Jesus transportiert diese Botschaft permanent. Ich bin der König, ich bin der Sohn des Menschen. Und dann kommt der Höhepunkt in Matthäus 26. Das ist die letzte Stelle, wo das dann vorkommt. Matthäus 26, lasst uns das aufschlagen. Matthäus 26, Jesus steht vor dem Hohen Rat, wird angeklagt.
Dann heißt es Vers 59, die hohen Priester aber und der ganze Hohe Rat suchten falsches Zeugnis gegen Jesus, um ihn zu Tode zu bringen. Allein das, oder? Wie ist man bemüht, in seiner Verblendung das Leben, seine eigene Rettung, sein Leben mit aller Gewalt tot zu kriegen? Seht ihr, wie absurd das eigentlich ist? Wie wollen sie vor Gott stehen? Wie wollen sie, in welcher Gerechtigkeit, in welcher Rechtfertigung wollen sie da stehen? In ihrer eigenen. Aber stattdessen versuchen sie mit aller Gewalt, dieses Leben auszulöschen. Sie suchten, ja, hat irgendjemand irgendwas gegen ihn, das wir jetzt gegen ihn vorbringen könnten? Und sie fanden keins. Obwohl viele falsche Zeugen herzutraten, obwohl viele da sich probiert haben da drin. Aber an anderer Stelle heißt es, und die haben sich selbst widersprochen, haben sich selber ausgenockt. Zuletzt aber traten zwei falsche Zeugen herbei und sprachen. Dieser sagte, ich kann den Tempel Gottes abbrechen und in 3 Tagen ihn wieder aufbauen. Und der hohe Priester stand auf und sprach zu ihm, antwortest du nichts? Was zeugen diese gegen dich? Jesus aber schwieg. Braucht man sich gar nicht verteidigen. Was ist das für eine Anklage? Das ist lächerlich. Und er schweigt und der hohe Priester weiß, er muss irgendwie zu einem Punkt kommen, aber mit diesen Zeugnissen funktioniert das nicht. Und der hohe Priester sagt zu ihm, ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, dass du uns sagst, ob du der Christus bist, der Sohn Gottes. Er wird festgenagelt, seht ihr? Jesus spricht zu ihm, du hast es gesagt. Doch ich sage euch, von nun an werdet ihr den Sohn des Menschen sitzen sehen zur Rechten der Macht und kommen auf den Wolken des Himmels. Darauf haben sie nur gewartet. Darauf haben sie nur gewartet. Zu sagen, boah, jetzt, was sagt er dann? Da zerriss der hohen Priester seine Kleider und sprach, er hat gelästert, was brauchen wir noch Zeugen? Siehe, jetzt habt ihr die Lästerung gehört. Was meint ihr? Okay. Hat der hohe Priester verstanden, von was er spricht? Hat er verstanden, was Jesus sagt, wenn er sagt, ihr werdet den Sohn Gottes, wie sagt er, von nun an werdet ihr den Sohn des Menschen sitzen, sehen zur Rechten der Macht und kommen auf den Wolken des Himmels. 2 Bibelstellen, die er hier miteinander in einen Topf wirft und zusammenbringt, sage ich mal so, und sagt, und das bin ich. Kennt ihr die erste Bibelstelle? Quizfrage, um aufzuwachen. Von nun an werdet ihr den Sohn des Menschen sitzen sehen zur Rechten der Macht. Was heißt das? Wo könnte das her sein? Der meist zitierte Vers des Neuen Testaments. Also des Alten Testaments im Neuen Testament. Psalm 110, Vers 1. Okay. Könnten wir durchlesen. Ich glaube, da habe ich auch schon an vielen verschiedenen Stellen darauf eingegangen. Da heißt es, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel deiner Füße mache. Okay? Das ist das, worauf er sich bezieht. Was drückt er aus? Wieder dasselbe, oder? Ich bin der Sohn des Menschen, der mit den Wolken des Himmels kommt. Ich bin der sich setzt zur Rechten der Macht. Das heißt, zur Rechten Gottes. Was für eine Aussage. Und er sagt, durch diese Worte, ich verstehe das so, er sagt, von nun an werdet ihr den Sohn des Menschen sitzen sehen. Also, Stephanus hatte so einen Blick gehabt und konnte Christus sehen. Ja, zur Rechten Gottes stehen übrigens. Das ist ganz interessant, warum gerade an der Stelle. Aber egal. Aber sie haben es nicht gesehen, oder? Aber Jesus sagt, vor euren Augen wird sich jetzt erfüllen. Nämlich in was? Durch das Zeichen des Jona. Nach 3 Tagen wird er auferweckt werden. Und das bekommen sie mit. Und dass dann die ganze Zeit die Rede davon ist, dass er da ist. Und vielen verschiedenen erschienen ist. Die Soldaten irgendwelche Ausflüchte suchen. Und dann nach kurzer Zeit er weg ist. Ja, wo wird er wohl sein? Wo wird er wohl sein? Sitzen zur Rechten. Jesus sagt, jetzt geht es los. Ab jetzt werdet ihr sehen. Wie erfüllte es sich? Ich habe schon gesagt, in der Auferstehung, in der Himmelfahrt. Apostelgeschichte 1, Vers 9, würde ich sagen, beschreibt uns den. Es gibt so zwei Teile von der Himmelfahrt, wie man sie beschreiben kann. Den einen Teil hat man so hier von der Erde ausgeschaut, der andere Teil ist im Himmel stattgefunden. Okay? Das, was für uns und vor unseren Augen sich verbirgt. Apostelgeschichte 1, Vers 9, kennen wir gut. Und als er dies gesagt hatte, wurde vor ihren Blicken emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf, okay? Also, das ist wichtig, eine Wolke nahm ihn auf. Wie kommt der Sohn des Menschen zum Vater? Auf einer Wolke. Das ist wichtig, ja? Und als sie gespannt zum Himmel schauten, wie er auffuhr, das heißt, es sind die zwei Männer, die zu ihm kommen und zu ihm zureden. Das ist der sichtbare Teil der Himmelfahrt. Sie sehen ihn, Wolken und ihren Blicken entzogen. Was ist der Unsichtbare? Daniel 7, Vers 13 und 14. Dass er sieht eines Menschensohn vor den Thron treten und dass er diese ganze Ehre bekommt. Lass uns noch einmal lesen, dass sich festigt. Daniel 7, und ich schaute in Visionen der Nacht und siehe, mit den Wolken des Himmels kam einer wie der Sohn eines Menschen. Und er kam zu dem Alten an Tagen, und man brachte ihn vor ihn. Und ihm wurde Herrschaft und Ehre und Königtum gegeben. Und alle Völker, Nationen und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht, und sein Königtum so, dass es nicht zerstört wird. Das ist das, was sich in der Himmelswelt abspielt. Und das ist für uns wichtig, dass wir das vor Augen haben, dass wir das im Glauben sehen und wissen, was passiert ist. Himmelfahrt bedeutet nicht nur, Jesus ist nicht mehr da. Das bedeutet es nicht. Himmelfahrt bedeutet, dieser Anspruch, den Jesus hat als Sohn des Menschen, ist absolut hundertprozentig erfüllt. Er ist der König. Er herrscht. Lieben, wenn das kein Grund ist, hier zusammenzukommen, zu feiern, wenn das kein Grund ist, ihn zu erheben, ihn anzubeten, ihn zu loben und zu preisen, wie wir schon gemacht haben. Wenn ihr euch überlegt, an Weihnachten herzukommen, dann müsst ihr zweimal heute da sein. Es ist gigantisch, es ist herrlich. Große Frage ist natürlich, also es gibt, wie gesagt, dadurch, dass Jesus diesen Titel auf sich verwendet, gibt es keine Zweifel mehr über seinen Anspruch. Keiner kann bezweifeln, dass er tatsächlich diesen Anspruch hatte, König über alle zu sein. Große Frage ist natürlich, ist der Anspruch gerechtfertigt oder nicht? Und ich denke, aus meiner Sicht ist es die Auferweckung, die Himmelfahrt, die es absolut klar machen. Die es absolut klar machen. Das ist die Botschaft. Und das ist das, es stimmt. Es stimmt. Was Jesus behauptet hat von sich, stimmt. Durch die Auferweckung, durch die Himmelfahrt bestätigt. Ich möchte noch ein paar Schlussfolgerungen daraus ziehen. Wir feiern das Ereignis. Welche Bedeutung hat das aber für uns, dass Jesus König ist? Das müssen wir wissen, das müssen wir schmecken. Ja, das ist auch. Was bedeutet das? Das ist so riesig, versteht ihr? Da können wir noch viele Jahre uns hier zu versammeln, um die Bedeutung dessen zu ermessen. Aber nichtsdestotrotz, wenn der erste Punkt, wenn Christus König ist, was bedeutet das jetzt für uns? Ja, schön, Christus ist König, ich nicht, schade. Ihr Lieben, wenn wir das verstehen und wenn wir das begreifen, es ist ein Meer, ein großes Meer an Trost für uns. Warum? Weil wir wissen, wir haben eine ähnliche Situation wie die in Daniel auch, oder? Was sagt 1. Petrus nochmal? 1. Petrus 2. Zurück. 1. Petrus 2. Vers 11, Geliebte, ich ermahne euch als Beisassen und Fremdlinge. Beisassen, Fremdlinge, das waren sogar noch Gefangene, gell? Die waren in der Fremde. Wir sind genauso in der Fremde. Wenn wir nicht zu Hause sind, sondern in der Fremde, und die Fremde ist mit Feindschaft gegenüber der Welt verbunden, Was bedeutet das permanent für uns? Auch die wir noch Teil dieser gefallenen Erde sind. Leid, Schwierigkeiten, Probleme, Anfechtungen, Versuchungen aller Art. Wir gehen durch eine Zeit als ganze Gemeinde, wo wir diese Last merken und wo wir merken, wie schwer viele von uns zu tragen haben. Wir leben genau in dieser Situation, müssen wir uns daran erinnern, gegenseitig. Jesus Christus ist König. Wie heißt es in diesem Lied? Jesus Christus herrscht als König. Alles wird ihm untertänig. Alles legt ihm Gott zu Fuß. Aller Zunge soll bekennen, Jesus sei der Herr zu nennen, dem man Ehre geben muss. Das ist Trost, ihr Lieben. Das ist, wenn Jesus König ist und alle Dinge sich ihm letztendlich fügen müssen, dem Wort seiner Macht, dann ist es Trost für uns. Dann ist es, das ist Balsam für diese Wunden. Weil wir wissen, wenn Christus tatsächlich herrscht und regiert, dann ist er derjenige, der das jetzt so leitet und so führt. Und dann ist es okay, dann können wir es tragen. Denn er ist derjenige, der sein Leben geopfert hat und der alles andere zur Verfügung stellen wird, der alles andere bereitstellen wird, um uns aufzubauen und um uns Gutes zu tun, um Gutes durch uns zu wirken. Trotz all des Versagens, ich weiß es, aber trotz dessen, nicht erst, wenn wir heilig und vollkommen und perfekt sind, sondern durch das alles hindurch. Das ist gut, wenn wir das begriffen haben, dass Jesus König ist. Weil wenn wir denken, dass alles andere oder dass es außer Kontrolle geraten ist, dass es nicht mehr unter seiner Kontrolle steht. Wenn wir denken, dass andere regieren und die uns knechten und die uns schikanieren und was auch immer, dann entweder verzweifeln wir oder wir regen uns auf oder was auch immer. Aber wenn wir wissen, Jesus ist König, dann können wir es seiner Hand annehmen, oder? Weil wir ihn doch kennen, weil wir doch wissen, dass er uns nichts Böses will. Dann können wir es annehmen. Und das Zweite, was wir daraus mitnehmen, nicht auf der einen Seite diesen gewaltigen Trost und der uns zur Ruhe bringt über den ganzen Stürmen des Lebens. Das Zweite aber, Christus wird als König wiederkommen. Und das ist genauso das, was hier in Daniel Kapitel 7 mit drin steckt eigentlich. Denn wenn Jesus von seiner Wiederkunft spricht, oder auch die Apostel, ganz oft sagen sie, er wird kommen mit den Wolken des Himmels. In diesem Sinne merken wir, okay, wenn wir hier das anschauen, ich schaute in die Vision der Nacht und siehe, mit den Wolken des Himmels kam einer wie der Sohn eines Menschen. So wissen wir doch. Erst beim ersten Mal an Himmelfahrt ist er alleine gekommen. Vor Gott. Als zweites Mal wird er nicht alleine kommen. Woher wissen wir das? Wen hat er denn dabei? Diejenigen, die seine Schafe sind. Diejenigen, die seine Schafe sind. Schaut mal, wenn wir 1. Thessalonicher Brief aufschlagen. Kommen auch langsam zum Ende. 1. Thessalonicher Kapitel 4, da wird es schon angedeutet. In Kapitel 4, Vers 14 heißt es so, denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, wird Gott ebenso die Entschlafenen, das heißt die schon gestorben sind, durch Jesus mit ihm bringen. Er wird sie mit Jesus bringen. Ja, wohin? Zu sich, natürlich. Er wird die, also nicht nur die leben und die bis bei der Ankunft Christi am Leben sind, sondern er sagt, wenn Jesus gestorben und auferstanden ist, wenn er die Auferstehung ist, ja, dann werden auch die gestorben sind, auferweckt werden und werden mit ihm gebracht werden. Okay? Vor den Thron. Das ist das Zweite. Oder wenn wir jetzt 1. Thessalonicher 3, Vers 12 anschauen, das ist noch deutlicher. Euch aber lasse der Herr zunehmen und überreich werden in der Liebe zueinander und zu allen, wie auch wir euch gegenüber sind, um eure Herzen zu stärken und tadelig in Heiligkeit zu sein. Das ist das Ziel. Untadelig in Heiligkeit zu sein vor unserem Gott und Vater. Wann? bei der Ankunft unseres Herrn Jesus mit allen seinen Heiligen. Seht ihr es? Jesus kommt und hat eine große Schar im Gefolge. Er kommt das zweite Mal, wenn er vor den Thron kommt, kommt er nicht allein. Wow, das ist gute Nachricht, oder? Das ist eine weitere Quelle wirklich wunderbaren Trostes, dass wir wissen dürfen, Christus wird wiederkommen, wir werden von all dem erlöst sein. Es wird keine Fragen mehr geben, wir müssen uns nicht mehr den Kopf zermartern, wie handle ich weise in dieser Situation, wie kann ich liebevoll hier umgehen, wie kann ich schauen, dass ich diesem Bruder diene, statt ihn zu verletzen. All diese Punkte, ist weg, es ist Ruhe. Also es ist eine zweite Quelle wunderbaren Trostes. Jesus hat gesagt, oder wurde gesagt, so wie ihr habt gesehen, wie er aufgenommen wurde, so wird er wiederkommen mit den Wolken. Das heißt mit Herrlichkeit. Und dann aber das was auch da drin steckt, oder? Was möchte er in Vers 12 von ihnen? Wozu fordert er sie auf? Zur Heiligung, oder? Euch aber lasse der Herr zunehmen und überreich werden in der Liebe zueinander und zu allen. Und dann sagt er in Vers 13, um eure Herzen zu stärken, untadelig in Heiligkeit zu sein, vor unserem Gott und Vater, bei der Ankunft unseres Herrn Jesus. Ihr Lieben, es geht darum, dass wir jetzt das, was wir haben, was Gott uns gegeben hat, dass wir es nehmen und sagen, Christus kommt wieder. Hey, ich will alles, was er mir gegeben hat, in die Waagschale werfen, um ihm zu dienen, um für ihn zu leben, um diese geringe kleine Zeit für ihn da zu sein. Und auf welche Art und Weise auch immer, für ihn zu leben. Darum geht es. Ihr Lieben, wenn ihr wisst, Christus kommt in einer Woche wieder, wenn ihr wisst, dass er in zwei Monaten wiederkommt, wie werdet ihr eure Zeit eintakten? Wie werdet ihr sie verplanen? Wir sagen, er kommt in einem Jahr wieder. Wo liegen deine Prioritäten? Was ist wichtig? Ich will euch eins mitgeben. Es gibt nichts, das du loslassen könntest, jetzt im Blick auf seine Wiederkunft. Was du loslassen könntest, du hast nichts, was du loslassen könntest, was wertvoller und schöner und erfüllender ist als Christus und der Dienst an ihm. Du kannst nichts verlieren. Wenn du jetzt dich selbst, dein eigenes Leben, all das, was so wichtig für dich zu sein scheint, wenn du jetzt das bereit bist aufzugeben, du kannst nicht verlieren. Du kannst nur gewinnen, wenn du es nicht durch irgendwas für anderen Krempel ersetzt. Versteht ihr, was ich meine? Aber Christus kommt. Als sein Botschafter muss ich das euch ausrichten. Er kommt bald. Komm, lass uns bereit machen. Lass uns hinsetzen und abwägen. Hey, was muss jetzt noch sein für die restliche verbleibende Zeit? Was brauchen wir, um ihm zu dienen? Wo sollen wir treu sein und arbeiten? Ich sage nicht, dass ihr eure Arbeitsstellen aufgeben sollt. Das gehört mit dazu. Aber lasst uns diese Zeit ausloten und lasst uns weise sein. Lasst uns nicht denken, dass das ist, worum es geht. Was sagt 1. Petrus 1, 13? 1. Petrus 1, Vers 13 sagt er so, deshalb umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, das heißt, richtet euch mit all euren Gedanken aus, nehmt etwas in den Fokus, seid nüchtern, nicht so, seid nüchtern, habt einen klaren Blick und hofft völlig auf die Gnade, die euch gebracht wird in der Offenbarung Jesu Christi. Ihr Lieben, ich weiß, es gibt so viele Fragen, auch selbst auch wenn wir die Bibel lesen, ich weiß es. Da gibt es so viele Fragen und so viele ungelösten Probleme, die da sind. Aber bei alledem, ihr Lieben, lasst uns nicht vergessen und lasst uns unsere Gesinnung, unsere Gedanken immer wieder zusammennehmen und sagen, nein, verliert es eigentlich nicht aus dem Blick. Jesus kommt, der König kommt, der Sohn des Menschen ist dabei aufzubrechen. Ist nicht mehr lang. Lasst uns ihm angemessen entgegengehen. Und ich will natürlich, das muss ich auch tun, als der, der ich mit der ganzen Botschaft Christi anvertraut bin, diejenigen, die immer noch seine Feinde sind, von welchen ich denke, dass es die meisten von euch nicht sind, auf die muss ich warnen. Weil in dem Zusammenhang spricht Jesus sehr, sehr klare Worte aus. Das ist nicht, es ist nicht, um zu ärgern, es ist einfach nur, damit wir klar sehen, damit wir klar denken. Schaut mal Matthäus Kapitel 24, Vers 30. Und dann, jetzt ist die Endzeitrede, kennen wir, gell? Und dann heißt es, wird das Zeichen des Sohnes des Menschen am Himmel erscheinen und dann werden wehklagen alle Stämme des Landes. Sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen, auf den Wolken des Himmels mit großer Macht und Herrlichkeit. Er wird seine Engel aussenden mit starkem Posaunenschall und sie werden seine Auserwählten, das ist schön, oder? Wenn sein Auserwählten versammeln von den vier Winden her, also von überall, von dem einen Ende der Erde bis von dem einen Ende der Himmel bis zu ihrem anderen Ende, von überall. Offenbarung spricht ganz ähnlich, ihr Lieben. Und jeder, der diesem Christus nicht völlig gehört, dessen Herr er nicht ist, müssen wir warnen. Offenbarung Kapitel 1, Vers 7. Siehe, er kommt, Jesus kommt mit den Wolken und jedes Auge wird ihn sehen, auch die, welche ihn durchstochen haben, und wehklagen werden seinetwegen alle Stämme der Erde. Ja, Amen. Also wir sehen beides. Auf der einen Seite, wenn ganz viele von überall auf der Erde zusammenkommen, die ihm bereitwillig dienen, das sind seine Auserwählten von allen Enden der Erde, aber es werden wehklagen die Stämme der Erde. Es ist, ihr Lieben, es gibt eine Hölle, es gibt ein ewiges Gericht. Und wer Christus nicht hat, der steht nackt da. Preis sei Gott, dass wir Christus haben und dass er König ist. Und dass er uns das geschenkt hat, dass wir es heute sehen dürfen, dass wir heute uns daran freuen dürfen, dass wir heute es festhalten dürfen. Aber dass wir es auch anderen vermitteln können, dass wir es auch anderen durch unser Leben, durch das, was der Inhalt, was der Kern unseres Lebens ist, sie anderen sehen dürfen, der folgt einem nach, der ist im Gefolge von einem, von dem Sohn des Menschen, von dem König der Könige. Der Sohn des Menschen ist der König über alle. Ich will dich einfach nur bitten, lass uns unterwerfen und ihn anbeten, ihn preisen. Er ist es wert, er ist würdig. Ihr habt jetzt die Freiheit dazu, das zu tun.
Herr, wie herrlich ist dein Wort, wo alles schon geschrieben steht. Wie herrlich ist es, wenn du uns die Augen öffnest für diese Herrlichkeit. Herr, ich preise dich.
Ja, danke, Herr, dass ich zu dir gehören darf, dass ich ein Kind des großen Königs sein darf und zu diesem König gehören kann. Danke für die Hoffnung auf das ewige Leben mit dir, Herr König. Amen.
Feiern dürfen, dass du in den Himmel aufgefahren bist, dass wir das Privileg haben, in der Bibel die Vogelperspektive zu sehen, dass wir nicht so wie die Jünger in der Situation drinstecken müssen, sondern dass wir sehen können und lesen können, was danach kam, was noch kommen wird. Und das gibt Orientierung und auch einen Einblick in die unsichtbare Welt. Und das hast du uns alles anvertraut, um dich zu offenbaren. Und wir wüssten gar nicht, was mit dir geschehen wäre nach der Himmelfahrt, dass du gekrönt worden bist, wenn wir dein Wort nicht hätten. für die ganzen Wahrheiten, die du uns offenbart hast, für den roten Faden in der Bibel, für den Plan, uns heil zu schaffen. Du bist der Regierende über alle Königreiche. So oft vergesse ich das und habe das nicht auf dem Schirm. Man verhalte mich nicht entsprechend, habe Angst und Scheu vor Menschen und ein völlig verschrobenes und unwürdiges Auftreten in unserem Alltag. Bitte, ich rück das zurecht und werde wieder groß in meinem Herzen, in dem, wie ich durch den Alltag gehe, was ich sehe, was mir wichtig ist.
Amen.
Herr, möchte danken, dass du deinen Sohn auf die Erde geschickt hast, der alle Schuld aufgenommen hat.
Danke, Herr, dass du mein Herz weich gemacht hast und dass du mich gedemütigt hast und mir gezeigt hast, dass dieser gewaltige Anspruch, den Jesus auf den Tisch legt, dass er tatsächlich wahr ist, dass er tatsächlich, dass es wirklich stimmt, dass er der König der Könige ist, der Herr über alle Herren. Danke dir, Herr, dass wir das sehen dürfen aus deinem Alten Testament heraus, wie du es vorbereitet hast und vorverkündigt hast. Und wie wir sehen dürfen, wie in Christus sich alles wunderbar und herrlich exakt erfüllt hat und auch erfüllen wird. Darauf setzen wir unsere Hoffnung. Wir wollen dich bitten, mit so vielen anderen deiner Gemeinde, Herr, komme bald. Komme bald und vollende das, was du angefangen hast. Bring uns dahin, dass wir vor deinem Thron sein dürfen, dass wir anbeten dürfen, dass wir deine Gegenwart genießen dürfen, dass wir völlig, völlig auf dich ausgerichtet sein dürfen, dass wir dir allen Preis und alle Ehre bringen können, die dir gebühren. Wir loben dich, Herr. Wir loben dich für deine Güte und für deine Größe. Wir loben dich für dein Wort. Und wir wollen uns dir unterwerfen. Wir wollen uns in diesem Leben schon unter dich stellen und den Platz freiräumen, dass du regierst unter uns. Danke, dass du uns so geliebt hast. Amen.